Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 17. Wir haben also heute unsere Hinrunde geschafft, endlich. Am anderen Ende, aus oben Strohe, der ja. Glorreiche, der Einzigartige, der Große, Daniel Logemann.
So wurde ich ja noch nie angekündigt. Das ist ja wie beim, wie heißt er, Michael Buffer.
Ja,
ja. Moin, moin. Moin, moin aus Obenstrohe und Gruß nach Budjalingen. Ja. Um das mal ein für alle mal klarzustellen, weil Hillich kriegt das ja einfach nicht, der kriegt das ja nicht auf die Kette.
Um das in Inzidenzwerten mal für euch zu beschreiben. Ja. Budjading, Landkreis Wesermarsch, böse, Obenstrohe,
das muss ich jetzt Friesland. Das müssen wir nochmal eben validieren. Ich will den aktuellen Wert wissen.
Ich glaube, der aktuelle Wert der Wesermarsch liegt bei 215.
Also, nach 15?
Ja. Ich darf ab 9 Uhr tatsächlich nicht mehr raus, aber das ist jetzt keine große Geschichte eigentlich tatsächlich.
Friesland ab 32, Friesland 32,4 übrigens. Liegt ja, genau daneben.
Das ist ja sehr lächerlich. Kommt erstmal auf unser Level.
Ja,
ja, kommen wir zum Business. Kommen wir zum Business. Ja. Business as usual. Podcast, Folge 17. Wir haben letzte Woche nicht gesendet. Lag daran, dass es dann relativ wenig zu besprechen gab und krankheitsbedingt kam uns das aber auch ganz entgegen. Das Spiel von Werder gegen Bielefeld ist ausgefallen, wurde nachterminiert für Anfang März. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was zu erzählen zu Freiburg. Ja. Es wird allerdings schön wenig werden, denn ich bin weder zufrieden noch unzufrieden. Es ist genau so das Mittelmaß. Wir haben Freiburg zu Hause empfangen, einen Punkt geholt gegen Freiburg. Vorm Spiel habe ich genau das gesagt, also maximalen Punkt. Mehr wird, denke ich mal, nicht drin sein. Es war kein schönes Spiel. Zwei Fünferketten, die sich gegenseitig ausgespielt haben, beziehungsweise abgewartet haben, wie auch immer. Und damit war es das auch eigentlich schon. Also es gab nicht viele gute offensive Szenen. Kofeld wollte etwas mehr aus dem Spiel heraus was versuchen. Das hat teilweise gut funktioniert. Rashica ist das erste Mal wieder von Anfang an dabei gewesen. Dem fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit, für die er bekannt ist. Also ich glaube, so Antritt ist er ein bisschen lahmer geworden. Aber das wird sich, denke ich mal, mit der Spielpraxis wieder einfangen. Und 0-0, ein Punkt, eigentlich mit zufrieden. Freiburg war ein bisschen, nicht erschreckend schwach, aber war unter meinen Erwartungen, dass man dann letztendlich auch irgendwie sagen kann, Mensch, da wäre aber auch, wenn man ein bisschen mehr sich getraut hätte in der Offensive, wäre da vielleicht auch 3 Punkte drin gewesen. Aber das ist Korinthenkacken und da brauchen wir jetzt bei Werder auch eigentlich erstmal nicht anfangen. Punkt geholt. Die Liga hat eigentlich soweit für Werder auch gespielt. Man konnte entweder einen Punkt ausbauen oder man ist geblieben. Es ist ja nicht viel gewonnen worden letzten Spieltag. Und das war es letztendlich schon. Also ich glaube, du wirst mehr zu erzählen haben, oder?
War so schnell? Ich habe mich hier gerade in meinen Liegestuhl und hör dir so gespannt zu und zack, ist er schon fertig.
Ja, kannst du erzählen. Ja,
Allianz-Brisanz-Rekord, würde ich sagen.
Hast du das Spiel verfolgt? Oder hast du was verfolgt?
Teile. Und ich habe mich da, ich fand es relativ langweilig, muss ich sagen. Und ja, habe mich ein bisschen gewundert, weil ich von Freiburg tatsächlich ein bisschen mehr erwartet habe. Die ja immer so ein bisschen, ich habe von Freiburg jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber so, was ich so mitkriege, so ist ja schon so, dass sie ziemlich erfolgreichen Fußball spielen. Sind ja irgendwie fast an Europa dran und so weiter. Und da dachte ich, da müsste ein bisschen mehr gehen. Fand das ein bisschen wenig, was da so kam. Also,
das war ja auch letztendlich meine Einstellung. Also man geht da zu einem Europa-League-Aspiranten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Auch wenn vielleicht Freiburg das gar nicht mal jetzt als Ziel ausgesprochen hat. Aber man ist ja in diesen Tabellengefilden drin. Und auch das Hinspiel war ja nicht gerade einfach für Werder. Das ist ja 1-1 ausgegangen. Und ich habe mehr erwartet von Freiburg. Deswegen war ich so pessimistisch, dass man maximal einen Punkt holt. Aber weil Freiburg halt so, nicht schlecht, also die haben nicht schlechten Fußball gespielt. Es war halt langweiliger Fußball, der nicht ertragreich war letztendlich.
Ja.
Und weil genau das dann der Fall war, war man dann am Ende des Spiels dann doch irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass man dann nicht 3 Punkte geholt hat, weil das wären wieder 3 Punkte gewesen, die gut getan hätten. Aber ja, den Punkt nehme ich, man ist wieder zu null geblieben. Das ist dann auch für die Defensivarbeit und für die Jungs, die dann da hinten drin stehen, auch sehr gut. Mhm. Man könnte jetzt noch dann auf diese Verletzungsanfälligkeit der Innenverteidigung drauf eingehen. Veljkovic musste ja raus in der Halbzeit, Moisander kam rein. Toprak hat wieder seinen üblichen Schlag abgekriegt. Da war dann auch schon wieder das Bibbern groß. Friedel hat sich einen Kapselriss zugezogen. Scheinen jetzt aber alle am Sonntag fit zu sein für Hoffenheim. Ob dann für die vollen 90 Minuten oder nicht, das wird man dann sehen. Aber im Kader, denke ich mal, werden sie alle stehen.
Ja. Und dann sag doch mal deinen Ausblick vielleicht noch auf die Hoffenheim.
Ja, stimmt. Das kann man ja auch noch gleich direkt nehmen.
Ja.
In den Abwasch mit reinnehmen.
Ja,
Hoffenheim. In der Tabelle unter uns tatsächlich. Hatten lange viel Pech mit Verletzungen und Covid und dem ganzen Kram. Deshalb nicht so ganz in den Start reingekommen. Punkt gleich, wir sind auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über Hoffenheim. Also das könnte so eine Art 6-Punkte-Spiel sein, alleine nur, um sich Hoffenheim so ein bisschen auch vom Leib fernzuhalten. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, wir haben auch ein Spiel weniger. Das heißt, da wären dann potenziell 3 Punkte nochmal drin. Aber das Spiel muss auch erstmal gespielt werden gegen Bielefeld. Und solange man dann gegen nach der Tabelle angeblich gleich ebenbürtigen Gegnern dann halt dreifach punktet, wäre es mir ganz lieb. Wird ganz gut aussehen. Ich kann Hoffenheim tatsächlich ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich habe auch die letzten Spiele nicht so von denen tatsächlich verfolgt, weil mich der Verein halt auch eigentlich also so wirklich gar nicht tangiert. Das
kann ich gar nicht verstehen.
Okay, ich sehe gerade, gegen Bayern haben sie verloren, 4-1. Gegen Frankfurt
aber
haben sie auch 3-1 verloren.
Hinspiel haben sie 4-1 gewonnen, oder? Gegen die Bayern?
Genau, Hinspiel hatten sie gegen Bayern 4-1 gewonnen. Köln haben sie geschlagen, Hertha haben sie geschlagen, gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Und dann war dieses Schalke 04-Spiel, wo sie 4-0 verloren haben.
Ja.
Ja. Oh, ja, also gegen die direkte Konkurrenten da unten scheinen sie wohl irgendwie was auf Reihe kriegen zu können. Gegen was über denen in der Tabelle steht, wohl ein bisschen schwieriger. Wenn man jetzt wirklich eine ruhige Saison für sich haben möchte, und das ist ja eigentlich das Ziel von Werder, oder sollte eigentlich von jedem Verein das Ziel sein, dann musst du ganz klar natürlich auch jetzt sagen, okay, wir wollen das gewinnen. Wir spielen in Hoffenheim. Gut, man kann jetzt auch sagen, Covid, die ganze Geschichte, keine Zuschauer, ist das immer noch dann so ein Vorteil, ob man jetzt dann heim oder auswärts spielt. Sonntags, mein Bauchgefühl sagt, das wird auch so ein Unentschieden-Spiel. Wenn ich jetzt direkt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, das wird so ein typisches 1-1-Spiel. Sieg wäre aber sehr, sehr hilfreich. Mit einem 2-1 wäre ich mehr als gut zufrieden.
Ja, aber man muss ja sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt, kann ja Werder mit dem Unentschieden besser leben.
Ja, natürlich. Alleine, weil man dann ja auch noch die Möglichkeit hat, in diesem Nachholspiel, was man hat,
gegen
Bielefeld dann auch nochmal wieder dreifach zu punkten. Aber auch da muss man immer noch wieder sagen, Leute, das muss erst gewonnen werden. Bielefeld scheint so ein bisschen erstarkt zu sein, also so ein bisschen haben die Mut gewonnen, jetzt natürlich auch nach dem Spiel gegen die Bayern. Man hat es zwar nicht gewonnen, aber man hat die großen Bayern, die Weltpokalsieger, hat man ja gut an den Rande einer Niederlage geführt. Das kann auch Kraft geben, ne? Und so ein gutes Spiel gegen die Bayern kann auch wirklich dann dafür sorgen, dass man Aufwind bekommt. Und davor habe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen Respekt. Also Bielefeld mit 18 Punkten, die sind 5 Punkte hinter uns. Gewinnen sie das eine Spiel gegen uns, haben wir sie auf einmal mit 2 Punkten im Nacken. Und auch die Hertha und Köln sehe ich eigentlich noch nicht so, dass die weg sind vom Fenster. Im Gegenteil, Hertha jetzt mit dem neuen Trainer, der wird jetzt nach 1-2 Wochen dann wohl die ersten Erfolge dann, schätze ich mal, erbringen können. Auch das Unentschieden gegen Stuttgart war ja jetzt nicht zu verachten. Gegen Stuttgart muss man auch erstmal einen Punkt holen, hat Werder nicht geschafft. Deswegen, also das wird dann halt auch, ich meine, alle sagen, auch du bist ja einer, Werder ist für mich jetzt durch, Werder ist für mich durch, die schaffen das.
Ja, durch habe ich nicht gesagt, aber
Aber es ist auch ganz schnell, wenn man jetzt dann wieder in diese Phase reinkommt, wie man sie in der Hinrunde hatte, mit nur Unentschieden spielen und dann gegen die Großen verlieren, so wie gegen Dortmund, Leipzig, gegen Bayern, dann vielleicht mal ein Unentschieden geholt zu haben in der Hinrunde, okay. Aber dann ist man da auch ganz schnell wieder unten drin und muss dann wirklich in den letzten Spielen dann wieder auf Druck performen. Und ob das dann so funktioniert, ist dann halt auch wieder die Frage. Deswegen, es ist, also, ja, das sind jetzt wirklich die wichtigen Spiele für Werder. Wenn du jetzt gegen Hoffenheim tatsächlich 3 Punkte holst, dann hast du Hoffenheim auf 3 Punkte Distanz gehalten. Du bist punktgleich mit Stuttgart dann, je nachdem, was die dann halt machen. Und dann hast du halt irgendwo diesen kleinen Vorteil, dass du halt noch ein Spiel nachholen kannst. Ne? Und ja. Muss man halt mal wirklich gucken.
Ist schon so ein bisschen richtungsweisend, das Spiel, würde ich sagen. So,
doch, ne? Doch, auf jeden Fall.
Das kann man sagen. Kann man sagen,
ob jetzt, ja. Ob das jetzt ein 6-Punkte-Spiel direkt ist.
Na,
ist,
aber Bielefeld, ja, Bielefeld, habe ich ja schon gesagt, denen traue ich auch zu, dass sie es schaffen. Also, das, die würde ich nicht abschreiben.
Ja, also für mich, Mainz scheint ja auch wieder so ein bisschen Aufwind zu haben. Also ja, das wird nochmal ganz spannend da. Schalke ist meines Erachtens
ich schreibe
wirklich nicht so schnell dann irgendwen ab, aber ich glaube, Schalke wird das wirklich nicht mehr packen.
Ja.
Mainz mit 14 Punkten, das sind auch letztendlich nur 9 Punkte auf Werder. Das ist bei Werder 3-mal nicht gewinnen und dann lass Mainz 3-mal hintereinander gewinnen, dann hast du die halt hinter dir, ne? Ja.
Aber Schalke sehe ich ganz genauso. Ich sag mal, jetzt spielen sie, glaube ich, das Derby auch noch. Ohne Huntelaar habe ich gelesen. Also gut, ich meine, weiß eh nicht, was der noch bringt, aber das sind ja alles so Rettungsanker. Also diese, das wirkt schon sehr verzweifelt, was da passiert. Und dann die Nummer da mit Schneider, dieser PK da. So, ja. Also es ist ja alles ein bisschen Slapstick. Es ist ja fast die Top, ja, fast den HSV in seinen, in seinem Siechtum, muss man sagen. Und mit, also 9 Punkte hat selbst der HSV nicht, glaube ich, geschafft. Also das ist schon wirklich, die Nummer ist, glaube ich, durch. Die können sich wirklich schon darauf fokussieren, sollten sie, glaube ich, auch nächstes Jahr zweite Liga zu spielen.
Ja, ich glaube, das ist das Beste, was dann auf Schalke tatsächlich jetzt passieren könnte, wenn man wirklich
sich damit minus abfindet. Minus 37.
In 21 Spielen 15 Tore geschossen, das ist schon, also das ist wirklich, also wenn sie das noch schaffen sollten,
Wunder.
Dann ist es wirklich ein Wunder und dann kann man sich da auch wirklich was drauf einbilden. Und wenn es dann auch nur über die Relegation vielleicht noch wäre, aber das ist halt, das ist schon hammerhart, ne? Und für mich ist das eigentlich jetzt durch. Die haben zwar noch 13 Spiele, das sind noch ordentlich Punkte, die sie holen können, aber die haben es ja jetzt schon oft genug bewiesen, dass sie es irgendwie nicht hinkriegen, dreifach zu punkten.
Ja.
Von daher, also der 18. wird es für Werder, denke ich mal, nicht. Der 17. wird auch schwierig, dass sie das noch irgendwie hinkriegen, aber die Relegation, das ist, also möchte ich nicht nochmal haben dieses Jahr. Das hat mir letztes Jahr gereicht für Werder.
Das wäre aber so wie bei uns, weißt du, wir hatten auch eine Doppelrelegation irgendwie.
Ja, also ich muss jetzt nicht den großen HSV nachahmen müssen mit Werder. Also das muss ich nicht haben.
Ja, da müssen wir jetzt hinkommen.
Das ist es nicht. Aber ich bin gespannt, was jetzt dann tatsächlich passiert. Es ist für mich wirklich, also wie gesagt, ganz schwierig. Hoffenheim auch mit einer ähnlichen Taktik, auch immer mit so einer Dreier-Fünfer-Kette. Das wird, denke ich mal, so ein gespiegeltes Spiel sein von beiden Mannschaften, die sich dann auf die Defensivarbeit konzentrieren, nach vorne hin nicht viel hinkriegen. Nach vorne hin sehe ich Hoffenheim eigentlich immer ein bisschen stärker, gerade mit so Spielern wie Kramaric, auch ein Belfodil und was bei denen alles rumkreucht und fleucht. Die haben auch gute Standardschützen mit Scow und den ganzen Kollegen da. Ich würde eigentlich schon wieder fast dazu tendieren, Hoffenheim ein bisschen zu favoritisieren, aber ja, ich gehe davon nicht aus. Ich schätze, das wird so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Aber dann soll es auch bitte mal langsam das letzte Unentschieden für Werder gewesen sein.
Ja. Kann man ja auch mit lauter Unentschieden sich irgendwie zum Klassenerhalt spielen.
Ja, wenn es dann irgendwann für Platz 16 reicht und man 2-mal zur Relegation kommt wie der HSV damals, dann passt das natürlich, ne?
Ja, das waren schon aufregende Momente damals. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist denn mit eurem Trainer los? Da ist da irgendwas im Gange, oder? Oder willst du da später drauf eingehen? Oder?
Können wir später drauf eingehen? Ich glaube, jetzt sind erstmal alle gespannt, was du zum HSV sagst.
Ach so. Okay. Ja.
Also zu den Spielen, zu dem, was ja. da so jetzt in den letzten Tagen sich entwickelt hat, können wir ja dann auch danach kommen.
Okay. Gut, sagen wir mal so, 2 Spiele, 2 Punkte und 4 verschenkt. Das kann man erstmal kurz fassen. Fangen wir mal mit Aue an. Dominante erste Halbzeit, 3-1, glaube ich, geführt. Wobei da schon, ich glaube, beim 2-0 ein selten dämliches Gegentor bekommen, nach einer Ecke, eine Ecke von Kittel, glaube ich, und Konter drin war, Bums. Und das ist also wirklich Karo einfach, oder wie sagt man dazu, ne? Trotzdem gab es dann ja das 3-1, das war ja eigentlich, das war ja auch eine skurrile Situation, erstmal ein Foulspiel, wurde dann geahndet auch als Elfmeter, aber Leibold hat das Ding sowieso reingedroschen in den rechten Winkel. Dann hatte Rollo das 3-1 geschossen. Ja, und man dachte, gut, das läuft hier, ne? Und ja, was war dann? Zweite Halbzeit, ein totaler Einbruch. 3-2, 3-3, danke, tschüss. Und ich hatte fast den Eindruck, die kriegen sogar noch das 4-3. Das wäre eigentlich das Topping gewesen und das wäre eigentlich typisch HSV gewesen. Aber es war so auch schon typisch HSV, muss man sagen. Leider. Mich hat das, also es ist ja immer so, so dieses Déjà-vu-Gefühl, ne? Das ist dann so, Michi hat es dann tatsächlich auch wirklich so ein bisschen an die Spiele so Heidenheim oder Darmstadt erinnert, wo man auch eine Führung hatte. Besser noch Darmstadt vor 2 Jahren, da hat man ein Heimspiel gehabt, auch geführt, 2-0, glaube ich, und 3-2 verloren. Totale Dominanz ausgestrahlt, also der Gegner eigentlich kam überhaupt nicht zum Zug und ist dann völlig eingebrochen. Und das ist in diesem Spiel, also in Aue, auch passiert. Und eigentlich hatte ich gedacht, Thune hat das so auch ein bisschen erkannt, ja, ich sag mal immer so dieses Spiel, dieses Heimspiel gegen Sandhausen, wo wir alle gesagt haben, selbst der Moderator von Sky, Herr Dahlmann, was spielen die da eigentlich für einen Scheiß, führen aber 4-0. Und ja. genau das ist eigentlich der Punkt. Ne? Das geht darum, Ergebnisse zu erzielen und nicht eine Dominanz und ich weiß nicht was und Champions League-Niveau da Spielzüge hinzulegen, sondern es geht um Ergebnisse und da ist das Sandhausen-Spiel für mich so dieses Paradebeispiel, wo sich alle aufgeregt haben darüber, ich weiß es noch, was ist das für eine Scheiße, und aber wir haben 4-0 gewonnen. Ne? Du kannst dich erinnern an diesen Podcast.
Ja, ja, klar.
Ne? Im Grunde destruktiv, aber effektiv und genau ja. So muss der HSV spielen. So muss, das hat ja Thune auch erkannt. Nur in diesem Spiel ist es einfach völlig gekippt. Ne? Das ist also bei dieser totalen Dominanz, die der HSV so an den Tag legt, ist halt immer die Fallhöhe extrem da. Und das hat man dann eben auch gemerkt. Ne? Das ist einfach so, wenn du früh dann auch dementsprechend schon 3-1 führst, ja, was kann dann noch passieren im Spiel? Im
Grunde genau, aber das scheint ja auch so dieses Muster tatsächlich
zu haben. Ja, das ist ein Muster, ja.
So eine absolute Führung und dann lasse ich es doch irgendwie noch. Also man hat das Spiel ja wirklich in der Hand gehabt. Und kommt aus der Halbzeit, kassiert dann relativ schnell das 2-3. Ja, ja, und dann ist das Spiel natürlich wieder offen, ne?
Ja, da will ich auch gar nicht, wie das alles zustande. Ich sag nur, Jatta vom 16er da so ein Rumgegurke, verliert den Ball da. So, das ist dann schon so ein bisschen auch eine Überheblichkeit, die da eine Rolle gespielt hat. Und dann haben sich alle dann, ich weiß noch, auf Jung und Hand eingeschossen. Die wurden ja eingewechselt. Duciak verletzt raus und haben es dann so ein bisschen daran festgemacht. Sehe ich überhaupt nicht. Ich sag mal, das sind im Grunde genommen hätte man diesen beiden Spieler sowieso, also Jung war ja sowieso drin, alles bringen können, weil die stabilisieren ja eigentlich das Spiel. Es sind ja eigentlich Spieler, so die für die Sicherheit sorgen. Ne? Aber das sind ja halt individuelle Fehler gewesen, die dann das Spiel haben kippen lassen. Und wie gesagt, am Ende muss man fast froh sein, dass man nicht das 4-3 noch gekriegt hat. Ne? Also man hat auch gemerkt, da ist was los in den Köpfen. Und dann haben sie es eigentlich so runtergespielt, dass es das 3-3 so durchging. Ne? Aber da haben sie es dann irgendwie so ein bisschen erkannt, okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht noch das 4-3 kriegen. So ging das dann zu Ende, das Spiel. Und Ja, aber das ist trotzdem, ne? Das ist ganz klar zwei Punkte verloren. Im Grunde genommen hätte man kurz nach der Pause der Hand eben das 4-1 auf dem Fuß, ist dann gegen Pfosten, hat man ihm auch vorgeworfen in einem anderen Podcast, ne? Aber was willst du machen?
Da muss ich nochmal kurz einhaken. So Aaron Hunt und auch Gideon Jung hast du ja schon angesprochen, das sind ja wohl so in der HSV-Twitter-Community, sage ich jetzt einfach erstmal vorsichtig, sind das anscheinend sehr gerne genommene Bauernopfer oder
ja, kommt
das
ja,
so
ja.
vor? Weil also auf ja, Hand wird ja, ja, ja. Dauerhaft irgendwie drauf rumgehackt und Jung, sobald er spielt, scheint auch nichts hinzubekommen. Ja, sehe das nur ich so oder nein, ist es
das so? Siehst du völlig richtig und ich finde das halt auch immer ein bisschen schwierig, dass so, man geht halt schon mit so einer Voreinstellung da rein und im Grunde warten viele darauf, sich einfach nur bestätigen zu lassen, ne? Und sehen das Spiel dann auch so dementsprechend durch diese Brille, dass, ne? Ich sag mal so, ein Jung, der hat schon seit... Also eh einen schweren Stand. Der wurde ja mal so als das Riesentalent und so, ne, bezeichnet und hat die und die Qualitäten. Dann wollten sie ihn fast weggeben in der Winterpause. Jetzt ist er doch da und ist auch wichtig. Das ist aber so ein Phänomen, was beim HSV oft eine Rolle spielt. Ich sag nur, Sakai war auch so ein bisschen, da war es noch ein bisschen härter mit den Anfeindungen. Bei Hand kommt noch immer noch, denke ich, immer noch so ein bisschen seine frühere Vergangenheit dazu. Der hatte von Anfang an schweren Stand. Mhm. Dazu hat er eine zentrale Position, steht im Fokus, soll das Spiel lenken, etc. pp. Und insofern, ja, das ist immer so eine eingefahrene Geschichte für mich. Ne? Und ich finde, man muss, ja, die Spieler, die da sind, die sollen es wuppen. Ich sehe das als Mannschaftssport und kann mir da nicht immer so einen und den rauspicken. Hand hat zum Beispiel gegen Fürth, würde ich fast sagen, war er der beste Mann auf dem Platz. Mhm. Na, wenn auch nicht absolut entscheidende Situationen dabei rauskommen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ein Dutschjag ist ein ganz anderer Spielertyp, bringt natürlich mehr, ist jünger, bringt natürlich auch mehr Dynamik ins Spiel, das ist alles richtig, das ist klar, aber das ist ja auch eben der Sinn der Sache, dass du nicht eben mehrere Spieler hast, die gleichen Kompetenzen haben oder Fähigkeiten haben, sondern dass du eben auch eine Ausgewogenheit da hast. Ich sehe das halt immer schon so, dass ich versuche, Hand so zu beurteilen, wenn er ein Scheißspiel macht, dann habe ich das auch schon gesagt und wenn ich sehe, das ist gut. Ne? Deswegen gegen Aue, da war der, hat er einfach eine Chance gehabt, kurz nach der Pause, hätte das 4-1 machen können, hat aber Mendel Vorrang gehalten und danach war er ziemlich blass, wie eigentlich alle anderen Spieler auch, das muss man so sagen. Mhm. Und die Gegentore sind durch individuelle Fehler entstanden. Das ist, also wie gesagt, einmal Jatta. Ne? Aber es gibt halt Spieler, die sind so in der Twitter-Community, die greift man eben weniger an. Die haben irgendwie eine Lobby und andere haben eben diese Lobby nicht. Und das ist eben so. Ich versuche das eben zu differenzieren. Gut. Aber das ist eben meine persönliche Meinung. Andere können das ja gerne anderes sehen. Es gibt ganze Podcasts, die sich nur mit der Personalie Hand beschäftigt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, ich höre mir das gerne an, weil ich fühle mich da, ja, ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Aber gut. Bleiben wir erstmal beim HSV und den Spielen. Also gut, Aue haben wir abgehakt. Ne? Dann
kam Fürth. Und da habt ihr immerhin keine Führung verspielt. Nö.
War eine Nullnummer, öffentliche Wahrnehmung, die ich so bei Twitter dann auch gelesen habe. Punkt ist okay, ich bin zufrieden, ich weiß nicht, weil im Grunde genommen, das ist ein Spiel, das musst du, also viele sagen ja auch, das war gut, weil wir haben den Gegner auf Abstand gehalten und so. Ich sehe das eher so, dass es ein gewonnener Punkt für Fürth ist, weil Fürth mit in Unterzahl dann noch einen Punkt gerettet hat oder einen Punkt rausgeholt hat. Wir haben jetzt die Spiele, die schlimmen, sage ich mal, die stehen bevor und es kann ganz schnell gehen und wir sind auf Platz 4 oder 5. Das muss man gewinnen, das Spiel, ganz klar, genau wie man Aue hätte auch gewinnen müssen. Ich war da überhaupt nicht zufrieden. Spätestens nach der gelb-roten Karte komme ich gleich nochmal drauf. Na, ich habe teilweise gelesen, ich finde das auch geil, dass es so spannend ist aktuell in der Tabelle. Ich habe mich nur geschrieben, ich finde das eigentlich nicht so geil, weil mir wäre lieber persönlich der HSV 10 Punkte Vorsprung. Das predige ich seitdem wir diesen Podcast machen, weil der HSV muss ein Polster haben am Ende. um sozusagen eine gewisse Lockerheit noch zu haben. Ne? Aber wenn es so ist wie jetzt, dann kann ich dir jetzt Briefe und Siegel geben, dass das wieder verspielt wird. Das ist einfach drin in den Köpfen, das kriegst du auch nicht raus. Ne? Wir müssen alles geben, jedes Spiel im Grunde genommen, das siehst du ja an der Konkurrenz, wir müssen im Prinzip jedes Spiel so spielen, dass man es gewinnen kann und die Möglichkeit da ist. Die ist auch da, von der Qualität, aber du merkst, dass es in den Köpfen schon irgendwie läuft, so, da ist irgendwie was im Gange. Also ich finde das überhaupt nicht geil, dass es so spannend ist, im Gegenteil, also man ist jetzt zwar noch an der Spitze, aber da sind ne, 32, wie viele Punkte waren das? 42 mit, zusammen mit Bochum und Kiel.
Genau. Ja,
gegen die man jetzt auch demnächst dann spielt. Und man muss eben sagen, die sind einfach unter uns auch alle sehr, sehr konstant, gewinnen ihre Spiele, leisten sich kaum Ausrutscher. Hatte man, glaube ich, selten, dass es so eng war und mit so vielen Punkten. Und selbst Karlsruhe ist jetzt auf 6 Punkte ran. Also die spielen, auch noch eine Rolle. Und diese Haltung, die hat in den letzten beiden Jahren dazu geführt, eben, dass wir eben nichts erreicht haben. Ne? Man ist zu schnell zufrieden, das ist mir zu wenig Leistungsgedanke, dass man die Spiele gewinnt mit aller Macht. Ne? Selbst ein Terodde fand ich in Fürth, gegen Fürth, hat alles gegeben, ja. Aber man hat eben gemerkt, da ist auch im Kopf was los, weil die Dinger macht er normalerweise, ne? Der hatte, glaube ich, 2, 3 Chancen, wo du gedacht hast, was ist hier los? Er hat dann immer gleich den Ball geholt und weiter, geil, finde ich super. Aber da ist was im Gange, du merkst es im Kopf. Mhm. Das lässt mich so ein bisschen sprachlos, oder das lässt, nee, sprachlos ja nicht, sonst will ich ja nicht reden, aber lässt mich so ein bisschen ratlos vielleicht zurück. Ich frage mich jetzt, also jetzt kommt ja jetzt wirklich drauf an, jetzt haben wir Würzburg, Wie kommt man da jetzt durch diese nächsten Wochen? Weil das ist so, dass wir erstmal ein ganz unangenehmes Spiel in Würzburg haben, dann gegen das Derby gegen St. Pauli. St. Pauli gewinnt momentan alles, ist die Mannschaft der Stunde. Also mir fehlt die Fantasie, wie man gegen St. Pauli zum Beispiel 3 holen will. Komme ich gleich nochmal zu vielleicht.
Und dann kommen Kiel und Bochum, ne?
Genau, und Fürth war das eben so, das war auch ein Spiel mit Dominanz und man war auch besser, in den Statistiken kann man es ja sehen, aber es war auch nicht so, dass man jetzt sagt, das ist der klare Sieg so, ne? Das, selbst nach der roten Karte für Ernst in der 56. Minute, für mich eine total dämliche Aktion. Ich komme da jetzt mal drauf, weil das ja, da gibt es den großen Streitpunkt. Ich sag mal so, wenn man gelb vorbelastet ist, ne, und eine Pirouette dreht und dann von oben auf den Fuß tritt, ja, muss man damit schon rechnen, dass da gelb-rot kommt. Ich habe solche Aktionen schon öfter in der Bundesliga gesehen, wo der Schiri da gelb-rot zückt oder die rote dann zückt bei so einer Aktion. Klar, ist das irgendwo Pillepalle, ne? Das wissen wir alle, aber ich sag mal so, es werden auch Elfmeter gepfiffen, weil ein Kontakt da ist. Ne? Also, du weißt, was ich meine, was heute gepfiffen wird. Insofern fand ich das eher eine ziemlich dämliche Aktion von dem Spieler. Kurz danach dann auf den Fuß zu steigen und ja, er hat ihn definitiv getroffen, das siehst du eindeutig. Ne? Also er trifft ihn und war jetzt kein hartes Foul, aber muss halt damit rechnen, dass es passiert. Insofern fand ich es eher eine doofe Aktion. Ich will das ansonsten nicht weiter kommentieren. Da streiten sich die Geister hier oder da gehen die Meinungen auseinander. Aber Fakt ist auch, kurz nach der gelb-roten Karte waren die Fürther für mich besser. Waren drückender. Man hat gemerkt, das ist eben wieder der Punkt, ne? Das ist so, wo du ja denkst, Überzahl, jetzt geht's aber ab, jetzt machen wir das Ding hier, ne? Nö. Erstmal die ersten Minuten fand ich, führt so eine Erst-Recht-Haltung, ne? Und hatten auch 2, 3 Chancen, auch mehr Druck ausgeübt. Und dann, als man diese Phase so ein bisschen überstanden hat und man merkte, so jetzt ziehen sie sich zurück, hat jetzt nichts gebracht, wir haben das Tor nicht geschossen, da haben sie sich hinten reingestellt und dann hat der HSV dann die letzten 15, 20 Minuten dann tatsächlich auch Torchancen rausgearbeitet. Und aber auch eben, wie gesagt, das war jetzt für mich nicht zwingend genug, war noch ein Abseits-Tor dabei, okay. Aber Ja, dann hast du einfach auch das Gefühl, das geht hier 0-0 aus und es ist dann wieder nur ein Punkt. Und wenn du das mal so siehst, diese ganzen Unentschieden, was bringen die dir? Ne? Von der Rückrundentabelle sind wir jetzt schon wesentlich schlechter als zur Hinrunde. Und Unentschieden, da kannst du besser ein Spiel verlieren und dann einfach mal und dann wieder mal ein Spiel gewinnen. Das bringt dir punktemäßig mehr. Das ist einfach so. Du musst einfach mal auch ein bisschen auf Risiko gehen. Und das sind so die Punkte, die mich beschäftigen. So, damit wird man nicht weiterkommen. Ne? Und das ist irgendwie eine Kopfsache und das ist da gerade im Gange. Dazu kommen so ein bisschen Verletzungssorgen. Ja, Dutschia kommt ja vielleicht wieder zurück. Und der HSV ist zum Siegen verdammt. Die Konkurrenz leistet sich keine Ausrutscher und deswegen muss man in Würzburg punkten, möglichst dreimal, also 3 Punkte holen. Und das wird aber ein Spiel finden, glaube ich, dass es so ähnlich wird wie gegen Aue. Und bin gespannt, was passiert. Ambrosius hat ja seine Sperre. Der ist erstmal raus, der ist im Derby wieder dabei. Wahrscheinlich Haier wird wahrscheinlich in die Innenverteidigung rutschen. Ja, Onana wird wahrscheinlich reinkommen. Ja, denke ich schon. Und dann ist eben noch die Frage, ob jetzt Hand oder Dutschiak spielen werden. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber die Frage ist eben, wie nimmt man das Spiel an? Man muss jetzt einen Dreier holen.
Absolut.
Pflichtsieg. Und der Druck ist schon da, weil ich glaube, ich gucke mal auf den Spielplan. Ich glaube, da gibt es sogar eine direkte Begegnung zwischen zwei. Ist das nicht sogar? Ja, Fürth gegen Kiel, ne? Die können natürlich auch unentschieden spielen, aber einer von beiden, wenn er gewinnt, hat er auf jeden Fall schon mal die gute Ausgangsposition und 45 Punkte und der HSV muss diese 45 Punkte eben auch nach dem Spieltag haben. Ansonsten, wie gesagt, ich sag mal gegen St. Pauli, es ist gegen das Derby. Wir wissen, HSV und Derbys, die haben einmal da 4-0 gewonnen und seitdem geht ja gar nichts mehr. Das war mal eine Befreiung, aber St. Pauli, irgendwie liegt uns das nicht so. Und gut, ist zwar Corona-bedingt, ist keiner da, das könnte ein Vorteil sein, aber die spielen ja wirklich im Moment, die gewinnen ja jedes Spiel im Moment. Ne? Erst haben sie alles verloren und jetzt gewinnen sie alles. Burgstaller trifft.
Ja, der ist ja wieder zurückgekommen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Der war ja irgendwie verletzt. Und auf einmal ist da einer, der Tore macht auch, ne?
Das wird ein ganz haariges Ding. Wir sind jetzt schon auf Platz 13 und wie gesagt, die für mich die Mannschaft der Stunde so gefühlt so. Und die gewinnen einfach momentan konstant. Und dann kommt der HSV gerade recht, der vielleicht so ein bisschen, wenn er in Würzburg auch vielleicht nur einen Punkt holt oder sogar verliert, dann wird es ganz.
Aber meinst du wirklich, dass Magaths Trümmertruppe das da irgendwie hinkriegt?
Ich habe die zweimal, das kommt ja noch hinzu, das ist ja auch noch so, dass im Moment auch das Glück dem HSV nicht hold ist. Ich sage mal nur, was da Fürth gegen Würzburg los war, diese Schwalbe, die dann als Elfmeter gewertet hat. Ich sage nur Kiel gegen Würzburg, wo auch ein Elfmeter gepfiffen wurde, also de facto, das ist einfach so, das waren de facto keine Elfmeter.
Ja.
Und da war der Sieg drin, die 3 Punkte. Und ja, vielleicht passiert dem HSV das ja auch, dass er mal Glück hat und da wird sowas gepfiffen. Ich habe keine Ahnung. Darauf darfst du einfach nicht hoffen. Aber im Moment ist das ja einfach so, so trendmäßig, würde ich sagen, läuft das jetzt gerade nicht optimal für uns.
Und, ja, aber für Würzburg ja auch nicht, ne? Wobei man denen ja dann eventuell so eine Wut im Bauch dann zureden könnte, dass man dann jetzt sagt, so komm, jetzt machen wir den HSV platt, die schwächeln ja im Moment.
Ja gut, ich meine, die stehen bei 12 Punkten, die rechnen vielleicht schon damit, dass es wieder runtergeht, aber das ist für die kein Beinbruch. Da kommt jetzt der HSV, da kommt der Tabellenführer. Also im Grunde genommen ist das für die ja ein Spiel, so das nehmen wir mal mit, wir gucken mal, was geht. Und die werden sich schon denken, da geht mit Sicherheit was. Und so werden sie auch spielen. Also die werden sich da, die werden auch die Nummer durchziehen, wir stellen uns hinten rein. Und das funktioniert ja, ist ja gegen Aue gesehen. Ich sag nur diese Eckballnummer. Ein billig, also wirklich Pik Karo einfach, ne? Oder wie soll man sagen? Also 2 Spielzüge und drin war das Ding. So einfach geht das auch mal gegen den HSV und das muss einfach der HSV abstellen. Das sind die Punkte und ich hoffe, man arbeitet daran. Und das ist, wie gesagt, die Hoffnung ist einfach, Daniel Thun mit seinem Team, die ja durchaus taktisch schon einiges gerissen haben. Und in der Halbzeitpause sieht man sie dann auch immer dann überlegen, was machen wir jetzt? Das finde ich auch gut so. Und vielleicht geht da was, ne, in der Richtung, dass man tatsächlich mal ein bisschen Überraschungsmoment macht. Ne? Wie gesagt, das Sandhausen-Spiel für mich so diese Blaupause, wie es eigentlich gehen muss. Und das musst du an den Tag legen. Ne? Man muss ein bisschen wegkommen von diesem, ja, der HSV ist ja der riesige Favorit, der spielt hier mit absoluter Dominanz und das ist schon Bundesliga-Niveau und ich weiß nicht, was ist es alles nicht. Sehen wir ja. Da musst du taktisch einfach eine Finesse an den Tag legen, musst gut durchdacht rangehen an die Geschichte, auch an das Würzburg-Spiel und da versuchen, die Punkte zu holen.
Aber dann lass uns doch jetzt mal nicht um den heißen Brei reden. Ich verpflichte dich natürlich auch wieder dazu, dass du einen Tipp abgeben musst jetzt gegen Würzburg.
Das ist, ich sag mal, vom Bauchgefühl habe ich eher ein schlechtes. Würde fast sagen, 2-1 Würzburg. Ja, und soll ich es einfach mal dabei belassen und mich dann hoffentlich positiv überraschen lassen? Das wäre vielleicht mal schön.
Das ist ja meine Taktik.
Es ist wirklich keine Taktik. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl. Also ich kann diese positive Stimmung, die auch so herrscht bei einigen, ja, das ist doch super, das ist doch geil, das ist doch spannend gerade.
Ja, hey, ganz viel anders. Ganz viel anders
geht's mir auch nicht. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ganz viel
anders geht's mir auch nicht mit
dem SVW. Weißt du, ja, du weißt halt aus der Erfahrung, ne, der letzten Jahre, weißt du einfach, dass der HSV mit sowas einfach nicht klarkommt. Der wird auch im Derby, das ist eine Kopfgeschichte, so eine mentale, so die hemmt tatsächlich so, das merkst du einfach in dem Moment oder diese Überzahlsituation gegen Fürth. Die befreit nicht, die belastet eher so, immer so. Und das ist so das, was dieses Grundthema beim HSV, was mich immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ratlos dastehen lässt. Also im Grunde genommen muss man sich befreien. Und der einzige Lichtblick ist eben, wie gesagt, dass Thun für mich noch so den Eindruck erweckt mit seinem Team, dass sie durchaus Möglichkeiten haben zu reagieren, dass sie taktische Kniffe haben. Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz stark gefragt. Mhm. Auch im Training und im täglichen Umgang, was da jetzt besprochen wird, wie man das angeht, vielleicht auch Mentalcoach mal hinzuzieht, wie man diese Situation jetzt annimmt, weil da kommen dann auch Bochum und Kiel, das sind natürlich auch nochmal Nummern. Im schlechtesten Fall steht der HSV noch im Spiel so auf Platz 5 oder 6. Ne, und es ist erstmal weg vom Fenster, wenn die anderen weiter so punkten. Das kann ja alles passieren. Und gut, ein Thema ist noch, dann kommt das letzte Saisondrittel, da hat man in der Hinrunde ja nur noch Siege eingefahren. Kommen auch die, in Anführungsstrichen, leichteren Gegner. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Aber wie gesagt, wenn man dann erstmal in so einer, sag mal, Platz 4, 5 steht und muss erstmal punkten, um wieder ganz nach oben zu kommen, ja, dann weiß ich auch nicht, ob so ein Spiel gegen Braunschweig oder ein Spiel gegen Hannover so geil ist.
Zumal man ja dann auch da nochmal bedenken muss, dass es dann für die Vereine auch noch fehlt, um was geht. Also gerade Braunschweig werden ja auch bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Ja. Und von daher, also ich glaube auch, Würzburg wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Allerdings denke ich, dass das Thun das irgendwie hinkriegt. Also wie du ja letztendlich auch da dein Hopf, ja, deinen letzten Halm im Prinzip hier herbeisehnst, dass er das dann irgendwie hinkriegt. Ich denke mal, das wird er auch hinbekommen. Also ich glaube, Würzburg, die sind so gebeutelt im Moment. Also gerade mit diesen Schiedsrichtersituationen, das ist ja nun wirklich, das ist ja auch keine einfache und leichte Geschichte, so im Anbetracht dessen, dass man ja eigentlich ein VAR hat. Ja. Und ich glaube, das macht schon was, auch mit einer Mannschaft. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist da jetzt eine absolute Wut im Bauch der Würzburger oder man gibt sich auf und man kriegt es nicht mehr hin. Und man muss halt mal gucken. Ich denke mal, dass das eine Pflichtaufgabe ist, die der HSV schaffen muss. Und ich denke auch, dass sie das schaffen werden. Nicht unbedingt mit Glanz und Glorie und mit großer Brisanz und hast du gesehen, sondern vielleicht auch mit Glück, man liegt 1-0 hinten, man kommt mit 1-1 ran durch ein Eigentor oder sowas, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, ein richtig grausames Spiel tatsächlich.
Ja.
Aber eins der wenigen Spiele, wo ich dann mal auch wirklich wieder Bock habe, das Spiel auch zu gucken. Deswegen, also ich freue mich da schon irgendwie so gewissermaßen drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das?
Sonntag.
Ja, siehst du, da habe ich ja Sonntag einen Fußballtag, Werder spielt ja auch erst am Sonntag. Und
müssen wir ein bisschen warten, Freitag, Samstag, aber ich sehe das genauso. Vielleicht ist es tatsächlich besser, ich glaube tatsächlich, dass es besser ist, wenn Würzburg gleich so fünfte Minute 1-0 führt. Oh. Weil dann kommt so die Stimmung auf, oh ja, der HSV, wie immer, ne? Jetzt keine Punkte geholt, jetzt schon gegen Würzburg 1-0 hinten. Man schreibt so mental gesehen, schreibt die dann ab für das Spiel schon und dann werden sie das Spiel kippen. So, dann so, ne? Wenn du sie schon irgendwie so mental abgeschrieben hast, das ist also, ne, dann kommen sie dann wieder. So, das ist ja ganz oft so, auch in den letzten Saisons, ne? Ich sag mal am letzten Spieltag, ich kann mich erinnern, war das Duisburg, MSV Duisburg, ja, glaube ich schon, war HSV schon durch, Platz 4 war schon durch und dann gewinnen sie dann 3-0, ne? Kein Druck mehr da so. Klar ist der Druck jetzt immer noch da, aber das ist, ich meine, so von der Psychologie her gesehen, ist das dann immer so, da kommt der HSV dann wieder, ne? Wenn sie dann gegen Würzburg gleich Gas geben, von Anfang an, 2-0, 3-0 führen, ja, dann lass mal eine Situation kommen, wie zum Beispiel ein Elfmeter oder so, dann steht es plötzlich 3-1 vor der Halbzeit. Ja, was ist dann, ne? Das ist eben so dieser Punkt, an dem muss gearbeitet werden. Man muss versuchen, eine Führung auch wirklich souverän zu verwalten. Ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Und das solide Runterspielen auch einfach. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Drama, Queen, HSV kommt um die Ecke. Und das ist eben immer noch nicht so richtig raus. Ne? Das ist immer noch da. Deswegen sage ich eben, das Einzige, was helfen kann, ist ein Punktepolster anzulegen. Und das wird jetzt erstmal in den nächsten Spielen nicht da sein, weil ich glaube nicht, dass gegen Bochum, also ich habe auch viele Spiele gesehen, haben auch teilweise Glück, ganz klar. Aber da merkst du einfach, die sind stabil, die ziehen das Ding durch, gewinnen. Holstein Kiel genauso. Na, auch ein Grottenspiel gegen Würzburg im Grunde genommen, es muss 0-0 ausgehen. Hab ich auch gesehen. Ne? Aber dann kommt es doch zu dieser einen Szene.
Die spielentscheidend ist.
Die Spielentscheidung ist, dann ist das Ding drin und du merkst, dass es ein eingeschworener Haufen ist, das merkst du auch im Pokal, wie sie das durchziehen und das ist, also die beiden sind schon wirklich die stärksten Konkurrenten führt, ja, sag ich mal so, ich denke mal, die werden wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen runtergehen, Karlsruhe kann überhaupt nichts zu sagen. Aber wie gesagt, die beiden so, das ist schon ziemlich gut, ne, was die so abliefern. Und da muss der HSV erstmal mithalten und das eiskalt durchziehen, sag ich mal, die Punkte holen. Und also deswegen ist ein Sieg eigentlich Pflicht oder ist Pflicht gegen Würzburg. Ansonsten wird's ganz, ganz haarig im Derby. Und ich habe eigentlich keinen Bock, da in dieses Derby zu gehen, so mit einer Niederlage in Würzburg.
Andererseits, wenn man gegen Würzburg verliert, dann hat man dieses Do or Die dann halt.
Ja, es ist dann,
ne, und so Derby. Und also es könnte dann halt nochmal so eine extra Brisanz reinbringen. Und vielleicht ist es dann halt auch so dieser Umschaltmoment für den HSV, dass man dann eventuell was merkt. Also letztendlich ist es schwierig zu sagen, ja, ich will jetzt verlieren gegen Würzburg, weil ich dann auf genau das hoffe. Wenn du Pech hast, bist du dann 3 Punkte hinter den ersten und zweiten Platz, ne, wenn es dann wirklich schlecht läuft. Ne?
Gab es ja in der Hinrunde auch und dann haben sie ja dann wieder alles gewonnen. Das kann natürlich auch wieder so kommen, aber man weiß es nicht. Also ich habe momentan so ein bisschen Magengrummel, wenn ich an den HSV denke. Und ich kann diese ganze Euphorie und dieses, es ist doch alles gut, diese alles ist gut Nummer. Und es ist doch gar nichts passiert. Ich kenne das auch. Wenn wir auf 2 stehen, heißt es, ist doch ein Aufstiegsplatz, das ist doch noch gut. Denn am nächsten Spieltag rutschen wir auf 3, dann heißt es, ja gut, Relegation, das können wir ja. Und dann sind wir auf Platz 4 und dann ist der Arsch auf Grundeis. Und ich kann dieses, ich muss, ne, ich brauche Wir brauchen diese Leistung, diesen Leistungsgedanken. Wir müssen das Beste rausholen. Wir müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und wir müssen, wenn wir aufsteigen wollen, was wir ja wollen, auch wenn wir es nicht so postulieren oder der Verein nicht so aggressiv oder offensiv postuliert, müssen wir es aber so tun. Ne? Also müssen jedes Spiel gewinnen. Ansonsten wird es eben nichts. Ne? Das kannst du so diese Vorboten kannst du ja jetzt schon erahnen. Und das ist eben der Punkt. Und damit bin ich auch am Ende. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Du hast mich verstanden.
Doch, das war sehr, sehr deutlich.
Schön, dass ich auch mal deutlich werden konnte.
Ja, dann haben wir eigentlich jetzt erstmal alles soweit großartig geschafft. Dann steht ja eigentlich nur noch unsere Fragerunde für heute an.
Oha.
Wolltest du mal bei Twitter reingucken?
Ich? Ja. Wie steht Harry Booth, der kommt vom Reich, denn zum Rücktritt von Jansen und Co. Und hast du schon den Passus im Regelwerk gefunden, nachdem auf den Fuß treten zwangsläufig eine gelbe Karte bedeutet? Ja, dazu habe ich ja schon Stellung bezogen. Zum Zweiten brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. Auf dem Fuß treten hat schon gelbe Karten hervorgebracht. Da braucht man eigentlich, glaube ich, nur sich YouTube dementsprechend durch. Dann kann man sich durchgucken. Dämliche Aktion, blöd, aber natürlich eine harte Gelb-Rote, das gebe ich zu. So, hier stehe ich zum Rücktritt von Jansen und Co. Ja, also ich wollte ja eigentlich zu Vereinspolitik nichts sagen, das soll ja Helücht machen, der kennt sich da besser aus und man hält da stundenlange Monologe bei Verzell nix dazu. Ich habe auch einmal, glaube ich, einen Namen verwechselt, ne? Thomas Schulz und wer war das? Ja, Thomas Schulz, glaube ich. Den
also ich freue mich, ich nochmal eben zu Helücht, ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, dann geht es dann wieder mit Bashing
los. Hab da nämlich wieder schönes Einschlafmaterial, das ist sehr beruhigend.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also grundsätzlich kann ich dazu eins nur sagen, also den Rücktritt befürworte ich und finde das gut, dass sie es gemacht haben. Mhm. Ich habe da auch gleich, ging es gleich los. Oh, Chaos beim HSV und was ist da schon wieder los? Und alles so negativ, weißt du, die Presse, es ging ab hier bei Twitter, Chaos und Verein und hier und da. Und was machen die denn da? Ja, aber im Grunde genommen ist das genau richtig, dass das passiert. Aber das hätte, und das ist eben der Punkt meiner Meinung nach, das hätte schon viel früher passieren müssen, wenn man merkt, die können nicht miteinander und das funktioniert einfach nicht. Da muss man eben Konsequenzen ziehen. Man darf es nicht über die Öffentlichkeit, und das ist ja leider auch wieder passiert, über die Öffentlichkeit, austragen mit irgendwelchen Meinungen, Kommentaren hier und da und Anschuldigungen und so weiter. Das ist eben immer der Punkt. Ne? Also wenn man es merkt, es funktioniert nicht, da muss man Konsequenzen ziehen. Entweder tritt man selbst zurück oder wir treten alle zurück. Und das finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Jetzt ist erstmal zumindest erstmal Ruhe da. Es wird einen Wahlkampf geben. Und im Sommer wird es die normale, glaube ich, Mitgliederversammlung geben. Es hätte ja jetzt eine außerordentliche geben müssen. Die haben sie ja nicht auf die Kette gekriegt. Und insofern ist das der richtige Schritt. Aber eben, meiner Meinung nach, zu spät. Ich sehe nicht so richtig, wie ja doch einige, dass das so ein bisschen auf die AG und den Fußball so ein bisschen zu übertragen ist. Also zumindest glaube ich nicht, dass da ein Spieler dabei ist, der sagt, oh, da ist im e.V. ein Machtkampf oder es ist ein Streit und deswegen spielen wir hier schlecht. Also das glaube ich nicht, das hat Bolt ja auch mal gesagt im Interview. Also im Grunde genommen geht uns das am Punkt vorbei und sollte es auch, weil es ist ja jetzt, sage ich mal, unmittelbar passiert ja erstmal nichts, ne? Und ich sehe da keine Unmittelbarkeit, aber es muss einfach auch nicht sein. Ne? Man sollte vielleicht mal einfach irgendwie an einem Strang ziehen und das endlich mal versuchen, dass es klappt und die dementsprechenden Personen da haben. Aber es ist beim HSV ja eben immer so, dass da so ein bisschen so die Eitelkeiten im Vordergrund stehen. Und ja, also insofern, ich kann das begrüßen. Ich begrüße das auch. Ich hoffe, dadurch kehrt jetzt Ruhe ein, weil es geht jetzt eigentlich nur noch um einen Punkt, das ist das irgendwie zu schaffen, dass die Fußball-AG, die HSV-Fußball-AG erfolgreich ist und dass der HSV möglicherweise am Ende aufsteigt. Und dann kann man alles andere regeln. Und bis dahin sollten die alle erstmal ihre Schnauze halten, auf Deutsch gesagt. Also das ist meine Meinung dazu.
Ja, siehst du. Es gibt ja auch was Neues.
Ja.
Deswegen, also ich grätsche jetzt einmal rein, denn wir haben eine Frage zugespielt bekommen über ein neues Medium, was wir seit heute auch dann tatsächlich zur Verfügung stellen, nämlich Instagram. Oh. Und da habe ich ja dann heute tatsächlich endlich dann mal das Profil freigeschaltet. Und die erste Frage kam auch schon reingeflattert und die ist jetzt im Prinzip nochmal eine Nachfrage auf das, was du eigentlich schon alles gesagt hast. Kurz und knapp, gleich die Antwort von dir bitte auf die Frage von Bennett. Ja. Was sagt denn der liebe Daniel zu der aktuellen Situation beim HSV? Also alles zusammengerechnet, die Spiele, die aktuelle Tabellensituation, das mit Marcel Jansen einberechnet, den Ausblick, was passieren könnte im Positiven und im Negativen. Siehst du es besser als letzte Saison oder schlechter.
Ähnlich, sag ich mal. Wie gesagt, das ist, wie gesagt, es gibt den einzigen positiven Lichtblick, dass ich den Eindruck schon hatte, dass die Mannschaft unter Thune, sagen wir mal, flexibler ist.
Mhm.
Das aus der sportlichen Sicht. Aber das wird sich eben auch jetzt in dieser Phase wird sich das jetzt auch wirklich herausstellen, ob es wirklich so ist. Also es muss verifiziert werden, auf Deutsch gesagt. Also man hatte gute Gefühle, ne? Oft drüber gesprochen in vielen Folgen, dass es einfach besser läuft mit Terodde. Natürlich diese Torgarantie. Aber wie gesagt, ich habe eben gegen Fürth auch bemerkt, dass bei ihm auch so ein bisschen, ja,
die Nervenflatter da ist.
Ja, nicht Nerven. Ja, ich kann es schlecht sagen, aber so, dass irgendwas im Kopf gerade stattfindet. Man hat so einfach, die können jetzt nochmals 90 Minuten spielen, da wird erstmal kein Tor fallen. Mhm. So, ne, das hat man ja einfach. Oder dieses Gefühl, das kann man ja so bekommen. Und das hatte ich da eben. Und ob man diesen gordischen Knoten durchschlagen kann, das wird sich jetzt zeigen. Und vereinspolitisch, ja, ist ja im Grunde alles beim Alten. Ne? Mhm. Es ist immer irgendwas los. Es rumort immer. Entweder ist es mit Hoffmann.
Hatten
wir dann auch. Und jetzt haben wir
kurzum würdest du sagen, du bist nicht zufrieden, du bist aber auch nicht unzufrieden.
Ich bin schon ein bisschen unzufrieden, weil man hat ja...
die Unzufriedenheit überwiegt.
Man hat den Vorsprung zum Beispiel, der ist jetzt weg. Man hat jetzt im Prinzip die Konkurrenten dran. Man muss jetzt wieder abliefern. Der Druck ist wieder stärker geworden. Man hätte ein Polster, sag ich mal, ausbauen können. Man hat jetzt zum Beispiel 4 Punkte verloren. Da kann ich nicht zufrieden sein. Also das ist auch wie das zustande gekommen ist, ist eben so das, was mich beschäftigt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gucke mal, was am Wochenende passiert und dann bin ich wieder schlauer und nächste Woche sage ich wieder was anderes. Keine Ahnung, kann sein. Bin ich wieder glücklich, wenn ein HSV in Würzburg 3-0 gewonnen hat. Aber Derby wird trotzdem so oder so, das wird ganz, ganz übel, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Machen wir weiter. Nächste Frage.
Ja, machen wir weiter. Ja. Über Instagram kam tatsächlich dann auch die nächste Frage rein. Ich finde, das ist jetzt aber ein ganz, ganz großes Thema, was wir vielleicht auch schon in die neue Folge für nächste Woche mit reinnehmen könnten. Ich weiß nicht, können wir jetzt spontan entscheiden. Hauke Lahr fragt nämlich, auf welchen Positionen müssen sich sowohl Werder als auch der HSV im Sommer verbessern? Wollen wir dafür jetzt zur nächsten Folge den Top 5 draus machen?
Ja, lass uns das schon mal aufschreiben. Top, ja, das ist ein bisschen too much, ne? Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Auch so ad hoc nicht, aber da können wir uns auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ich wüsste da auch schon auf jeden Fall eine Position.
Gut, also Hauke, nicht traurig sein, dass du jetzt keine direkte Antwort kriegst. Dafür kriegst du nächste Woche ganz viel Zeit von uns tatsächlich gewidmet.
Ja, dann habe ich eine Frage für dich. Oder hast du noch eine Instagram?
Nee, über Instagram ist tatsächlich noch nichts reingekommen. Aber ich hoffe, das wird anlaufen. Also da Allianz Brisanz einfach folgt uns. Ja. Wir freuen uns da auch über jeden Follow.
Okay, ja, dann schieß los. Ich würde das fast zusammenfassen. Es gibt 2 Fragen, natürlich von unseren geliebten Kollegen vom Verzellnix-Podcast. Ich fasse das mal zusammen. Die erste Frage von Raik: Hat Carlo Banzelotti schon Angst davor, dass die Ponys aus Gladbach euch den Florian wegkaufen? Falls ja, wer wäre denn dein persönlicher Wunschnachfolger? Und dazu passt die Frage von Helücht: Wann holt der SVW endlich mal einen Trainer mit Sachverstand aus der Wesermarsch? Die Sportreime in Hamburg warten schon. Trainer aus der Wesermarsch wäre da jetzt komplett im Popo. So, bitte.
Ja.
Trainerfrage.
Fange ich mit dem eventuellen Abgang an. Also, es ist schwierig. Also, Angst habe ich da irgendwie nicht vor. Es wäre natürlich irgendwo schade, weil Kofeld ist ja nun mal schon nicht gerade seit gestern Trainer. Und man sehnt sich als Bremer immer irgendwie wieder so in diese Rehhagel, beziehungsweise bei mir in diese
Schaf-Generation
zurück. Also, dass man wirklich so einen Generationstrainer hat, der über mehrere Jahre dann halt einen Verein dann halt coacht. Ich glaube, das ist ein veraltetes Ding, was einfach, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich ist. Es sei denn, du bist, das hatten wir ja privat auch schon mal tatsächlich kurz angeschnitten, es sei denn, du bist ein Verein, der so wie Freiburg sich relativ bedeckt hält. Ne? Also Bei Streich funktioniert das, weil man einfach mit Streich auch weiß, was man hat. Ne? Das ist die eine Sache. Und was er kann. Allerdings ist es halt dann auch so eine Sache, wer da will, unbedingt wieder so zu den großen, ich sag mal, acht in Deutschland unbedingt wieder dazugehören. Man möchte eigentlich seit Jahren wieder nach Europa zurück oder zumindest auf die Straße, die nach Europa führt. Ja, also das ist immer so dieses große Ziel, was immer im Raum steht. Das heißt, es ist dann schnell eine Unzufriedenheit auch da, so wie letzte Saison, wo dann halt auch viele immer geschrien haben, Kofeld muss weg, Kofeld muss weg. Und was macht der Kofeld da? Viele Entscheidungen kann ich auch nicht mit ihm, also kann ich überhaupt nicht verstehen, dass er die dann fällt. Gerade auch so im Spiel, finde ich, fehlt mir manchmal so eine Experimentierfreudigkeit auch einfach. Deshalb, also zwangsläufig würde es irgendwann auseinandergehen, denke ich. Wenn diese Saison nicht, dann auf jeden Fall irgendwann in der nächsten Saison, denn es muss irgendwann mal auch ein neuer Input her. Es muss mal wieder ein bisschen was Frisches in den Verein rein. Und ich mache das davon abhängig, was Kofeld tatsächlich jetzt erreicht. Ne? Ich sag mal so, wenn Gladbach auf Tabellenplatz 7 landet und die Eventualität, dass Werder den Pokal gewinnt, ist ja noch nicht absolut gegeben, aber es steht im Raum. Sollte es dann so sein, ist Werder international, aber Gladbach nicht, dann wird sich, glaube ich, Kofeld auch eher denken, ah nee, ich bleibe da mal vielleicht bei Werder. Also das ist dann so die eine Möglichkeit, wo ich sage, da bleibt er absolut. Ne?
Ja.
Andererseits ist Gladbach selber auch noch im Pokal und ich sehe auch Gladbach als stark genug an, dass die halt also mindestens die Europa-League-Qualifikation irgendwie noch gerissen kriegen. Und da muss man wirklich abwägen und gucken, was dann da passiert. Ne?
Ich glaube bei Kofeld aber auch, dass der tatsächlich den Verein sehr liebt schon fast. Ne? Also dass er den
natürlich.
Quasi von dass er im Grunde glaube ich gar nicht richtig weg will. So habe ich immer den Eindruck.
Es sind ja jetzt überhaupt nicht die Anstandungen auch von ihm aus, dass man irgendwie sagt, so man hört aus seinen Sätzen raus, er würde das interessant finden oder sowas. Es ist allgemein auch nicht viel von ihm kommuniziert. Es sind halt die Medien, die das so breit treten, die ihn als Top-Kandidat dann im Prinzip darstellen. Ne? Und Werder selber in Person von Fritz und Baumann sagen alle ganz klar, dass Kofeld wohl dann bleibt. Zu der Frage, wen ich mir dann wünschen würde, wenn er dann tatsächlich gehen sollte, glaube ich, da fehlt mir die Kreativität. Es wird.
Ich hab einen.
Jetzt sag nicht Erich Ribbeck oder.
Nee, Friedhelm Funkel.
Ja. Ah, ich weiß nicht. Also ich bin ja. Er macht keine schlechte Arbeit, aber es ist halt auch ein Konzepttrainer für ein, zwei Saisons und dann musst du halt dann überlegen, was willst du dann machen, ne?
Aber ich habe noch einen zweiten. Außer Wesermarsch würde ich sagen, Jan Schürt.
Ja, das wäre natürlich auch eine Alternative. Aber ich glaube.
Ist ja Werder-Fan.
Ich glaub, Jan konzentriert sich dann doch eher auf andere Sachen als das. Okay. Ich glaube, Werder hat auch andere Ansprüche, ohne dass ich jetzt Jan irgendwie. in seinem
Niveau
runterdrücken wollen würde. Ich glaube, wenn Jan das hören sollte, dann versteht er mich ganz gut. Mach das. Ich denke mal, das wird dann darauf hinauslaufen, dass wenn Tim Borowski dann auf die Trainerbank dann setzt, ich meine, da sitzt er sowieso als Co. schon, aber das wird sich bei Werder wie so einen roten Faden immer durchziehen. Entweder ist es der U23-Trainer, Konrad Fünfstück, leistet aber jetzt auch nicht die Überarbeit mit Werder Bremen 2, meines Erachtens. Deswegen, also mit Tim Borowski, mit Boro, denke ich, bauen die sich bewusst jetzt mit Kofeld da was auf. Und wenn es dann irgendwann mal so sein sollte, dass Kofeld geht, ob es jetzt dann am Ende der Saison ist oder das Jahr danach oder auch erst in 10 Jahren, weiß Gott, dann wird Boro dann eventuell dann in der Hinterhand sitzen und dann das Amt übernehmen. Große Wünsche habe ich da nicht, weil es ist im Moment nichts auf dem Markt. Wenn, dann würde ich mir Lucien Favre wünschen. Aber ich glaube, das ist bei Weitem noch nicht für Werder finanzierbar, dieses Modell.
Jo. Gut, dann habe ich noch eine Frage und die geht, ich glaube, in meine Richtung.
Schieß los.
Warum wäre Horst von Helüch natürlich, der kann ja. Warum wäre Horst Rubesch als Vorstandsvorsitzender des HSV gänzlich ungeeignet? Das impliziert ja schon seine Haltung. Und sportlich fällt dem HSV die Kaderplanung diese Saison noch auf die Füße oder hilft Cock-Rock-Verletzung zu verhindern? Verstehst du das?
Nee. Ich glaube.
Ach so, ja. Ich dachte doch. Ich weiß, was er meint. Okay, gut. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Jetzt wird's witzig. Horst Rubisch, ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt. Wird das gehandelt? Horst Rubisch als Vorstandsvorsitzender des HSV?
Frag mich nicht, aber er ist ein HSVer. Also mich wundert, dass das auch Uwe Seeler noch nicht irgendwie
reingeworfen hat. Das wäre auch typisch HSV. Man nimmt so einen Recken und den packt man da einfach mal rein. Und der wird das schon machen. Bei aller Liebe, also ich verehre Horst Rubesch, also da bin ich als Kind, hieß es nur Flanke, Kals, Tor, ne? Das, so bin ich aufgewachsen. Ne? Ich verehre den Mann, ne? Und ich auch was er danach für den DFB geleistet hat und seine Nachwuchsarbeit und hat ja jetzt eine Pressekonferenz gegeben und das war so geil. Da haben sie sich im Feld Zellnicks ja auch, oder der Licht drüber ein bisschen echauffiert, dass er wenig gesagt hat. Dazu, ne? Und dass da er hätte sich da mehr, ein bisschen mehr Info erhofft. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Das ist so ein bisschen die Methode Happel, von dem hat er das wahrscheinlich auch. Setzt sich erstmal hin und sagt eigentlich gar nichts. Happel hat aber tatsächlich gar nichts gesagt. Er hat die Pressekonferenz nach einer Minute abgebrochen, gesagt, geht's nach Haus und trinkt Kaffee, so nach dem Motto. Mhm. Und so macht Hodel das wahrscheinlich auch, setzt sich da hin und er hat. Dass er einen Plan hat, davon gehe ich aus. Und das merkt man ja nur auch schon so ein bisschen, ne? Dass sich da was bewegt im Nachwuchsbereich. Jetzt will er wahrscheinlich wissen, was alles und wie ich das sehe. Aber darauf gehe ich jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht ein. Auf jeden Fall fand ich das eigentlich ganz witzig, dass er da alle gieren danach, aber er sagt da relativ wenig zu. Ich finde auch, man muss da nicht unbedingt der permanent Stellung beziehen, sondern soll seinen Job machen und ich glaube, das will er auch. Was anderes will er auch nicht machen und ich glaube auch nicht, dass er Vorstandsvorsitzender werden will. Und das würde ich auch also doof finden, weil was soll das, ne? Also dafür muss man andere Kompetenzen an den Tag legen und das sollte von mir aus, kann das auch einer aus der Wirtschaft sein. Das muss jetzt nicht zwangsläufig der oder der sein, der schon irgendwelche Meriten hat oder irgendwas beim HSV gerissen hat. Das geht nach Kompetenz. So, das ist erstmal der Punkt bei mir. Und sportlich fällt dem HSV die Kaderplanung. Cockrock ist übrigens das Produkt, was Herr Jansen, für das Herr Jansen Werbung macht, diese Intimpflege für Männer.
Oh Gott.
Ja. Ob das hilft, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, es sind aber wahrscheinlich Verletzungen, die eher sich im privaten Bereich abspielen. Die Kaderplanung, das sehe ich auch so, wie er das ja auch angesprochen hat, das sehe ich auch. Man hätte durchaus den Kader nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht, man merkt es jetzt, wo die Verletzungen da sind, also kurz nach dem Transferfenster geschlossen wurde, ging es ja los mit Verletzungen. Und das wäre tatsächlich ganz gut, hätte man da noch ein Backup zum Beispiel. In Verteidigung. Rick van Drongelen, der wird ja jetzt schon gehandelt, kann er spielen. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er hat einen Kreuzbandriss, der ist jetzt 2 Wochen, glaube ich, wieder voll belastet dabei und soll jetzt schon eine Alternative sein. Also man weiß, dass bei Kreuzbandriss, der braucht noch eine Zeit. Also bis das alles, diese Automatismen funktionieren.
Lass den mal am 33. später seinen ersten Einsatz von Anfang an machen. Aber dann ist das ordentlich.
Auch im Sturm, sage ich mal. Im Sturm. Was ist im Sturm? Was ist, wenn Terodde, und das haben wir auch schon mal thematisiert, wenn der mal irgendwann verletzt ist, dann haben wir Windsheimer. Windsheimer spielt aber im Moment überhaupt keine Rolle. Es ist sozusagen taktisches Opfer von Tune. Spielt keine Rolle mehr. Und ob der dann auch der Spieler ist, der den Unterschied macht, das kann man immer noch bezweifeln. Ist auch noch jung und brauche wahrscheinlich auch noch ein bisschen und ob er das dann auch wirklich so kann, das mag man alles noch anzweifeln. Insofern, man hätte vielleicht noch mal an der einen oder anderen Stelle was machen müssen, vielleicht, ja, sogar. Mhm. Und vielleicht fällt einem das noch vor die Füße, wenn das so weitergeht. Und ja, es ist halt eine Glücksgeschichte, ne? Aber es ist natürlich auch kein Geld da. Ne? Es kommt noch dazu, Corona und hier und da. Und ja, muss man jetzt nicht alles aufdröseln, aber die Situation ist sicherlich nicht, könnte
die
besser
sein. Die große Transfersendung ist ja dann unsere nächste Folge, ne?
Das, ja, und wir machen nochmal eine Folge, wo wir dann intensiv den HSV-Nachwuchsbereich beleuchten. Da kann ich mich nur blamieren, weil da werde ich dann völlig von Hinlicht auseinandergenommen.
Ah, da hat er wenigstens wieder was zu meckern, ist doch auch ganz nett.
Ja, richtig. Gut.
Ja, okay. Haben wir es geschafft für heute, wa?
Ich denke.
Bei Instagram ist nicht noch was reingeflattert. Ich gucke nochmal, wir sind ja top aktuell.
Ja.
Nein, leider nicht.
Es aber ist der Aufruf, uns dazu folgen jetzt.
Genau, den dürft ihr natürlich auch noch Folge leisten. Gerne da uns folgen, wie gesagt, @AllianzBrisanz bei Instagram, gerne folgen, gerne auch immer viel kommentieren, liken, uns schreiben, was ihr wollt, wie ihr wollt, Vorschläge, Fragen, alles immer gerne gesehen.
Jawohl.
Wolltest du nochmal für Twitter die Werbekurbel?
Smitty. Ja, bei Twitter bitte auch folgen, AllianzBrisanz eingeben, @AllianzBrisanz, genau, wir brauchen noch ein paar Follower. Ne? Damit wir dann irgendwann richtig durchstarten können. Ne?
Genau. Ja, nächste Saison, wenn ihr es dann
vielleicht. Ja, das ist echt unser Problem, so ein bisschen immer, ne? Das immer erst, aber eigentlich finde ich es auch witzig, dass wir zwei Ligen ein bisschen in den Fokus nehmen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir mal irgendwann gegeneinander spielen, dann geht das hier ab.
Dann wird's lustig, da freue ich mich auch schon drauf. Aber gut, für heute ist es dann das erstmal gewesen. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt haben, die uns folgen, die Anregungen stellen und. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich jetzt erstmal auch auf Fußball. Heute Abend ist ja noch Europa League.
Ja.
Und Freitag geht es ja dann schon wieder los mit zweiter und erster Liga. Und dann Sonntag, der große Allianz-Brisanz-Tag. Ja. Erst spielt der HSV 13:30 und um 18 Uhr Werder in Hoffenheim. Genau. Ich bin gespannt.
Und Hauke, deine Top 5 machen wir nächstes Mal.
Genau. Harry,
Cheers.
War das Band ab.
Jo.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Ich habe ja mal gesehen, wir haben tatsächlich bei Podcast, bei Podigy mal einmal einen Kommentar für Folge, ich glaube 10 oder so bekommen, da stand tolle Folge.
Oh Mensch, Folge 10, was war da denn los?
Ich habe da auch geguckt, das war eigentlich ziemlich, das war, als wir gegen Heidenheim verloren haben.
Ja, siehst du.
Tolle Folge, ja.